Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und viele haben mich angeschrieben und gesagt, Andreas, du hast so viele Themen in letzter Zeit und so viele Sachen, aber das Thema Migration, das habt ihr noch nicht einmal in den letzten 5 Jahren behandelt. Wir haben mal ein bisschen darüber gesprochen, wie man im Frontend migriert. Wir haben ja gesagt, so ein bisschen bei einigen Kunden, wir haben die das gemacht und so weiter. Aber jetzt haben wir gesagt, Mensch, wir brauchen mal eine ganze Folge über Migration. Was habe ich gemacht? Janine angerufen, gesagt, hey, Opitz, Migration, kennt ihr euch aus? Und hat sie gesagt, oh, da habe ich wieder meinen Kollegen, den bringe ich mit, den Volker. Und deswegen sage ich, hallo Janine, hallo Volker.
Hallo Andreas.
Ja, hallo Andreas.
Boah, gehen wir direkt rein. Wenn ich jetzt so fragen würde, Migration, die Leute wollen das ja auch und die wollen ja auch wissen, wie man das jetzt macht. Und man sagt ja immer so, never change a running system. Irgendwann muss ich mich dann ja wohl entscheiden und sagen, mache ich anders. Volker, was sind denn so deine Steps, wo du sagst, ey, da musst du unbedingt erstmal drauf achten, so ganz global gesprochen?
Boah, ich glaube, wir müssen erstmal früher anfangen. Also wir müssen erstmal definieren, was ist eine Migration überhaupt? Wir müssten uns erstmal überlegen, was wollen wir denn überhaupt migrieren? Da gibt es ja gerade bei uns im Umfeld große Unterschiede, Backend, Frontend, nur das Data Integration Tool. Aber vielleicht sollte man mal ganz klein anfangen und überlegen, wo fängt überhaupt Migration an? Also wir könnten jetzt überlegen, das Kleinste, was man irgendwo auf dem System ändert, das nennt man normalerweise irgendwie Update. So, ja, okay. Normalerweise, ich drücke einen Knopf und alles ist gut. Der nächste Schritt, den man öfter hat, ist irgendwie, jemand kommt zu mir und sagt, ich muss das Release updaten, Upgrade. So. Ist ein Upgrade immer ein Upgrade? Das kommt mit Sicherheit auch schon mal drauf an. Also wenn ihr so gängige Frontends kennt oder so, dann kann das durchaus passieren, dass das Upgrade ein bisschen größer wird, weil man in der Vergangenheit vielleicht irgendwas benutzt hat, was man nicht hätte benutzen sollen. Also ich kenne das aus der Vergangenheit, ein Frontend. Da macht man schon mal mit HTML rum, da macht man schon mal ein bisschen was mit JavaScript gegen die API, die eigentlich nicht offen ist, und zack, wird aus dem Upgrade auch so eine Migration, eine interne Migration.
Oh, ja, gutes Beispiel vielleicht ganz kurz, wenn du schon auf Frontend eingehst, das hatten wir ja bei SAP BO, ne? Die haben da ein ganz neues Design eingeführt und da hättest du halt gar nicht einfach nur ein kleines Update gehabt, sondern wirklich alles umbauen müssen, ne? Sowas meinst du wahrscheinlich, oder?
Genau, sowas. Ich kenne das aus der Vergangenheit. Da hatte man irgendwie ein Standard-BI-Tool, Cognos in dem Fall, hat ganz viel mit HTML gegen die Cognos-API gemacht. Das war aber eigentlich was Internes von den Entwicklern, von der IBM. Und dann kam das neue Update von Cognos und auf einmal funktionierten die internen Berichte, die hier auf diese schönen JavaScript-API-Calls machten, alle natürlich nicht mehr. Und dann ist man als Firma natürlich in einer Situation, wo man eventuell nicht mehr genau weiß, wie viel Aufwand ist denn das? Das muss man genauer bewerten. Und ab da würde ich eigentlich dann von einer Migration sprechen. Also das kann auch mal sein, dass man das Tool tatsächlich nicht wechselt und dass eine Firma für sich dann trotzdem sagt, das ist jetzt eigentlich eine Migration von uns, weil wir signifikant umstellen wollen. So, was wir normalerweise wahrscheinlich unter Migration verstehen, ist eher was anderes. Das ist nämlich eher der Austausch von einer Softwarekomponente, Austausch einer Datenbank, Austausch des Transformationstools, Austausch des Frontends. Also ich denke mal, dass ihr heute im Schwerpunkt über sowas reden wollt und nicht im Schwerpunkt über, okay, da hat sich irgendeine API geändert oder irgendjemand hat einfach zu viel gemacht auf einem dieser zahlreichen Tools. Und ich glaube, da wird es auch wesentlich interessanter, wenn man genau über diese Aspekte redet.
Also ich glaube, gerade ist ja vor allem in aller Munde, wir sind on-prem und wir möchten in die Cloud, weil wir einfach flexibler sein möchten, weil wir ganz andere Funktionalitäten nutzen möchten. KI wird immer interessanter, ne? Das geht on-prem in der Regel relativ schlecht oder schwierig. Und ja, da wird es auf jeden Fall spannend, ne? Wenn man in die Richtung mal schaut.
Genau, also on-prem in Richtung, ich gehe irgendwie in die Cloud, wäre natürlich ein Use Case, wobei da muss man natürlich immer gucken, ist das nur die analytische Landschaft, die man hat, also vielleicht das Warehouse, das dann umzieht auf irgendeinen der gängigen Cloud-Anbieter, oder ist es vielleicht größer und man nimmt seine ganzen Softwarepakete, die dazu noch gehören, in so einer Firma, nimmt man auch vielleicht drüber mit in die Cloud und dementsprechend kann das ganz anders aussehen. Das kann natürlich auch so aussehen, dass man sagt, ich habe ein Warehouse schon jetzt on-prem zur Verfügung. Ich migriere das einfach in die Cloud. Also, dass man gar nicht auf einen dieser, ich sag mal, Snowflakes oder Databricks setzt, die da wirklich eklatante Vorteile haben, sondern dass man sagt, ich hole die alte Datenbankarchitektur, die hole ich quasi auch mit rüber in die Cloud. Also, sowas geht ja auch. Deshalb haben wir da auch relativ viel Spielraum und da sind ganz, ganz viele Szenarien denkbar tatsächlich.
Jetzt haben wir ja, sag ich mal, was man nicht alles migrieren könnte, ne? Von On-Prem in die Cloud, wir könnten Tools wechseln und wir haben gelernt, selbst Updates oder Upgrades in diversen Tools können ja auch schon zu Problemen, wo ich dann überlege, wo ich migriere. Was hat das denn immer alles gemeinsam, wenn ich jetzt so schrittweise rangehen würde und sage, erstens, was ist denn meistens der Auslöser bei euren Kunden, dass man überhaupt migrieren möchte? Also war da jetzt jemand Abendessen in der Chefetage und sagt, morgen machen wir Microsoft, das war total nett als Beispiel. Ich erinnere mich immer so an Power BI, als plötzlich hieß, wir müssen alles auf Power BI migrieren und man hatte halt total saubere SAP-Architektur und auch ein schönes Frontend mit SAC, wo so wilde Migrationsprojekte gestartet wurden. Wann würdet ihr sagen, ist eigentlich immer der Punkt, wo man wirklich mal über Migration nachdenken sollte? Also wann weiß ich, oha, das sind tatsächlich Themen, die es angeht. Bleiben wir erstmal toolseitig, gehen nachher nochmal on-prem und auf Cloud.
Okay. Lass mal ganz kurz überlegen. Also im Generellen irgendwann, man stellt vielleicht fest, das, was ich gerade mache, das reicht nicht mehr. Also meine Datenbank skaliert zum Beispiel in Sachen Datenvolumen einfach nicht mehr. Ich habe nicht genug Power auf der Kiste. Ich bin aber eventuell auch nicht mehr attraktiv genug auf dem Arbeitsmarkt oder so. Also ich sitze auf irgendwelchen Legacy-Komponenten und ich mache hier meine Ausschreibungen, suche immer noch irgendwie auf dem alten Zeug irgendeinen Entwickler und die finde ich einfach nicht mehr. Also ich bin da nicht mehr zeitgemäß. Ich komme nicht hinterher, was KI-Use-Cases angeht zum Beispiel. Ich kriege keine Integration mehr hin, wenn es darum geht, ich möchte Code generieren, also nicht nur KI-Use-Cases, die drauf sitzen, sondern auch für den Entwickler, der vielleicht eine KI nutzen will. Und das sind alles Aspekte, wo es tatsächlich dann irgendwann dahin kommt, dass man sagt, das ist jetzt irgendwo outdated. Es kann natürlich auch noch sein, dass es irgendwo an Lizenzkosten hängt, dass irgendeine Lizenz irgendwann mal abläuft. Es kann sein, dass irgendwie der Lieferant der Software sagt, das supporte ich jetzt aber auch nicht mehr. Passiert ja jetzt mit mehr und mehr Tools der alten Schule, ETL-Tools vor allen Dingen und spätestens dann ist ja irgendwo, man ist aus dem regulären Updates raus, man kriegt Sicherheitslücken und dann läuft die ganze Kiste normalerweise noch, aber man kriegt so langsam doch so ein Grummeln im Bauch und denkt, ich muss da mal ran. So, das ist normalerweise dann schon relativ spät, aber das sind so typische Auslöser, die mir jetzt direkt mal einfallen. Euch fallen garantiert noch ein paar mehr ein, weiß ich nicht.
Also mir auf jeden Fall natürlich der Fachseitenaspekt. Ne? Ich möchte, dass meine Fachseiten viel selbstständiger arbeiten und brauche dafür dann ein neues Frontend, aber vielleicht auch ein neues Backend, wo die Fachseiten vielleicht ein bisschen flexibler sind, schneller meine Quelle anbinden können, sich selbst ein bisschen verwirklichen können. Ne? Das wäre halt ein großer Aspekt, den mir noch einfallen würde.
Ja, also ich hab ja immer diesen Klassiker-Aspekt tatsächlich ja auch marktdriven, ne? Was ich gerade jetzt ein bisschen polemisch überspitzt sagte, ja beim Abendessen irgendwie, sondern es gibt natürlich auch viele, die wollen einfach auf dem aktuellen Stack gerade sein. Die sind jetzt auf einer Bark-Veranstaltung, sehen das und sehen, was möglich wäre und wollen da gerne auch First Mover sein. Das ist ja eine Strategie, die ich jetzt gar nicht in irgendeiner Form verteufeln möchte. Man muss es aber immer genau differenzieren, ist das jetzt genau das Richtige zu dem Zeitpunkt und sollte ich das machen, nur weil es ein bisschen shiny ist. Dafür gibt es ja so Leute wie euch, die Berater sind und das einordnen können ja auch für euch, was die Tools können und was sie versprechen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und ansonsten glaube ich, ist bei Migration ja eigentlich immer das Thema, es ist erstmal relativ ernst zu nehmen, oder? Also es ist ja kein Projekt, wo ich jetzt sage, das mache ich jetzt mal eben ein halbes Jahr, sondern das ist ja schon, ey, du musst schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, du musst dir Gedanken machen, du musst Zielwerte schaffen und das Schlimmste finde ich ja mal in diesen Migrationsprojekten, wenn ich dann ankomme, weil ich bin meistens immer gekommen, als die Migration angeblich abgeschlossen war. Und dann haben die teilweise die Altsysteme alle schon abgestellt und dann konnte ich keine Dashboards mehr mit den Leuten bauen, weil es war weder Fisch noch Fleisch, also es war gar nichts gegen so richtig. Das waren immer die schlimmsten Sachen. Das verbinde ich immer so ein bisschen mit Migrationsprojekten.
Ah, ist ja interessant. Das ist... Also Migrationsprojekt ist bei dir irgendwie, es hat dann doch nicht geklappt, oder?
Ja, also oft im Ausgang auf dem Dashboard, also wenn du bist jetzt End-Anwender Self-Service, ne? Janine hat es gerade angesprochen, du hast jetzt so diesen typischen Self-Service-Ansatz und jetzt sollen die Fachabteilungen auf einmal alles machen. So, die Hälfte hängt noch auf Cognos, die anderen haben eine lokale Power BI-Geschichte und das soll jetzt zusammengeführt werden und das soll am besten ja noch in einem Dashboard reported werden und jeder sagt, ja, aber das geht ja gar nicht. Grüße gehen raus an den lieben Kunden, wo das damals war. Mittlerweile ganz super, aber das ist immer so meine Erfahrung und Migration immer für mich gleich schwierig. Also ich bin da jetzt ja nicht oft in den IT-Projekten, aber es ist immer so gesetzt als Riesenprojekt.
Ich glaube, da müssen wir tatsächlich gleich nochmal ein bisschen nachschärfen in Sachen, was wollen wir migrieren. Ich glaube, die Frontends sind tatsächlich relativ schwierig. Da kann man auch relativ früh in der Anfangsphase schon große Fehler machen, was dann letztendlich dazu führt, dass irgendwie dieses alte Frontend dann doch irgendwo bleibt. Da kann man gleich nochmal drauf eingehen. Was die Janine meinte in Sachen, wir haben jetzt das Business drauf oder den Druck vom Business, da würde ich auch nochmal ein bisschen nachschärfen, weil das macht man ja oft dann aus dem Grund, ich möchte neue Use Cases heben. Aber bei einer Migration sollte es ja in erster Linie darum gehen, was mache ich denn mit den alten Use Cases, die ich hatte? Die müssen ja migriert werden, die müssen ja übertragen werden. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwo in meinem neuen Tool ein Feature habe, was viel davon obsolet macht. Da muss ich aber in der Kommunikation mit der Fachseite total vorsichtig mal sein. Ne? Also bloß weil es jetzt Self-Service gibt, heißt das ja nicht, dass der alte Report, der in Excel da war, dass der nicht mehr gebraucht wird. Im schlimmsten Fall sind dann auch irgendwelche Makrologiken draufgebaut und man zerreißt da dem ganzen Fachbereich die Logiken. Also da kann man irgendwo seine Überraschung erleben, gerade im Frontend-Bereich. Und ich glaube, Frontend ist tatsächlich das Allerschlimmste, was es da zu tun gibt. Also da habe ich auch schon einiges erlebt, was komplett schief ging. Also fängt bei der Tool-Auswahl tatsächlich aus meiner Sicht an, weil alt und neu, da sieht man doch, dass die Requirements sehr unterschiedlich waren.
Aber im Backend kann ja auch einiges schiefgehen, ne? Also ich weiß nicht, du sagst jetzt gerade Frontend ist das Schlimmste. Wenn ich aber dran denke, ich habe jetzt irgendwie ein DWH, das ist historisch gewachsen über Jahre oder im Worst Case über Jahrzehnte, da wurde immer wieder was dran geklatscht. Vielleicht ist meine Datenqualität auch gar nicht gut. Das finde ich persönlich sogar noch schlimmer, als ein neues Frontend einzuführen. Vielleicht, ja, weil das eine auch mein Home-Turf ist, ne? Und das andere nicht. Aber ja, wie siehst du das denn? Das hörte sich jetzt so an, als fändest du das gar nicht so schlimm.
Also ich glaube tatsächlich, das kann auch sehr schlimm sein, vor allen Dingen, wenn man sich diese historischen Daten anschaut. Aber wenn man sich das Ziel anschaut und schaut, wie viele betroffene Personen hat man denn, dann stellt man da doch Unterschiede fest. Also gehen wir mal durch so ein analytisches Toolset ein bisschen durch und tauschen mal ein paar Komponenten aus. Also wir könnten mal sagen, wir haben irgendwelche Menschen, die machen Data Integration. So, reine Integration und das soll irgendwo bei uns am Warehouse landen. Das kann man heutzutage natürlich toolgestützt machen. Wenn ich da jetzt irgendwo sage, ich tausche eine Pipeline aus und migriere die auf ein Standard-Tooling, habe es danach ein bisschen einfacher, das kriegt ja kaum einer mit. Beziehungsweise im Fachbereich taucht das nicht auf. Das taucht vielleicht bei dem einzelnen Mitarbeiter auf, der die Data Integration macht. Und wenn es schief geht, natürlich vorne, aber das kriegt man tatsächlich oft so hin, dass das nicht transparent für den Endkonsumenten ist. So, danach läuft die nächste Integration vielleicht was schneller, man hat mehr Kapazitäten frei, man fühlt sich ein bisschen wohler auf dem eigenen Stack. Wir könnten überlegen, das Data Orchestration Tool auszutauschen. Also wie orchestriere ich tatsächlich die ganzen Pipelines, die ich da habe? Wir könnten überlegen, dass wir das Transformationstool austauschen. Jetzt wird es schwieriger, weil jetzt hat man normalerweise irgendein altes Tool im Haus. Man hat dieses alte Warehouse, das ist irgendwo bewirtschaftet und man hat dieses neues Tooling. Neues Tooling bringt irgendwo neue Regeln mit. Neues Tooling bringt neue Best Practices mit. Und ich muss mir genau überlegen, wie mache ich denn das? Und stelle dann immer wieder fest, das geht vielleicht gar nicht mehr. Das knirscht ein bisschen. In der Regel, was meine Erfahrung ist, ist aber, dass die Strukturen, die man am Ende oben drauf hat, wie so ein BI-Tool braucht, dass die relativ standardisiert sind. Also wir haben oft einen relativ flachen Mart, wir haben oft irgendwie ein Star-Schema. Das heißt, man kriegt diese Strukturen schon wieder irgendwo aufgebaut. Es kann dazwischen natürlich knirschen. Es kann knirschen an der Timeline, kann knirschen, dass man irgendwo dann doch die Datentransformation nicht richtig hat. Man muss sich da sehr genau mit dem Testing beschäftigen. Aber letztendlich, das Zielbild für den Abnehmer ist relativ klar, wenn ich da das Tooling austausche. So.
Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen, du sagst ja gerade dieses, ne, du bist in einer kleineren Runde, wenn du unten quasi in der Data Integration, wenn du dann halt ein DWH vielleicht irgendwas machst etc. Und dann wird es wie so eine umgedrehte Pyramide nach oben hin, ja immer mehr User und dadurch kommt die Komplexität. Das heißt, wäre eine These, die ich jetzt daraus ableiten könnte, dass es vielleicht gar nicht immer so an der Technik, an der Migration leidet, sondern eher an den Anforderungen an den Menschen?
Würde ich tatsächlich sagen. Und je mehr Anforderungen du da hast und umso mehr Teams du integrieren musst, umso komplizierter wird das. Also wir haben jetzt eben Tooling ausgetauscht. Nehmen wir mal an, wir tauschen die Datenbank aus. Dann hat man relativ oft die Situation, ich habe irgendein Team, das macht das Data Engineering, das befüllt diese ganzen Tabellen. Jetzt ist aber auf jeden Fall das Frontend auch schon dabei. Oder irgendwelche anderen Systeme, die operativ auf den Daten arbeiten. Mhm. Und dann wird es schwieriger. Jetzt habe ich auf einmal ein BI-System, das muss zugreifen auf meine Datenbank. Das ist eine andere Datenbank, die verhält sich ein bisschen anders. Das heißt, ich habe Frontend-Entwickler dabei. Ich habe irgendjemanden dabei, der die Anbindung macht. Ich habe operative Systeme. Das heißt, ich muss eventuell mit Leuten zusammenarbeiten, die irgendwelche Schnittstellen in das ERP-System gebaut haben. Und die sind bei sowas in der Regel erstmal gar nicht begeistert, sondern es läuft ja. Und wenn es läuft und wir kennen das alle, gerade so große Projekte, die sind schwer zeitlich irgendwo genau zu administrieren. Man weiß nicht genau, man hat viele Sachen, wo man nicht genau einschätzen kann, wie wird's. Und dann kommen auf einmal noch Dienstleister dazu, also nicht nur wir als Berater, sondern noch mehr Dienstleister, die dann gefragt werden, können wir die Schnittstelle umstellen? Könnt ihr überhaupt auf eine Snowflake oder ein Databricks zugreifen, macht das überhaupt Sinn, mit einem operativen System auf so eine Datenbank zuzugreifen, kann man auch mal in Frage stellen. Und obendrauf die BI-Tools, die können vielleicht auch die neue Technologie noch gar nicht. So, das heißt, da hat man jetzt auf einmal zumindest einen Teil, der muss dann automatisch mitmigriert werden. Und zack, reden wir über nicht nur eine Technologie wie eben, also Data Integration oder wir haben das Transformationstool ausgetauscht. Wir reden auf einmal über 3, 4, 5 Stellen, an denen wir anpacken müssen. Und das alles muss auch irgendwie gemanagt werden. Also auf jeden Fall. Und dann sagte Janine, glaube ich, am Anfang, vielleicht bringen wir auch ein bisschen Data Culture hier rein. Wir müssen mal schauen, was das mit den Menschen macht, ne? Also.
Also ich glaube, relativ häufig entsteht ja auch der Gedanke, gehen wir jetzt mal auf das Beispiel, ich tausche mein Integrationstool aus. Ja? Und du hast halt, kommst vielleicht aus dem SQL-Umfeld, kommst aus klassischen ETL-Pipelines, ne? Die kennen alle halt Clickybunti-Tools, SQL etc. Und jetzt bist du plötzlich auf PySpark oder auf DBT oder was auch immer du da als neues Framework einsetzt. Du hast dabei ja die Experten, die die Business-Logik haben, die können die Technik nicht und du hast super Techniker, die können vielleicht die neuen Technologien, aber die kennen die Business-Logik nicht. Ja, da kommt dann relativ häufig der Gedanke, naja, ich stelle mir einfach die Experten ein und tausche das Team aus. Finde ich halt auch schwierig. Was sagst du dazu? Du verziehst schon das Gesicht.
Ja, das ist total schwierig an der Stelle tatsächlich. Mhm. Also es ist generell total schwierig, da ein Team zu finden, das gut zusammenarbeitet, sag ich mal. Da sind wir aber eher im Menschlichen unterwegs. Mhm. Also wir haben jemanden, der hat auf dem alten Stack sich sehr wohl gefühlt, der hat da gut entwickelt, der hat da gute Arbeit geleistet und der alte Stack läuft ja erstmal. So. Per se sollte man nicht sagen, das ist alt, das ist schlecht. Das wird in einigen Firmen gemacht, das habe ich immer mal wieder erlebt, das ist alt, das ist schlecht. Wenn wir das neu machen, wird es viel besser. Das muss nicht besser werden, weil erstmal ich produziere dieselben Inhalte wie vorher in so einer Transformationsgeschichte. Das ist erstmal nicht besser fürs Business. Das wird erst besser, wenn ich da zusätzlichen Mehrwert erhebe, weil ich jetzt auf einmal zum Beispiel detaillierter abspeichern kann oder so, weil ich vielleicht eine höhere Performance habe. Mhm. Aber der fachliche Anwendungsfall ist ja hinten raus erstmal derselbe. Ich muss das wieder liefern. So, der alte Hase auf dem alten System, der hat, nehmen wir mal an, sagen wir mal, einen guten Job gemacht. Der hat da jahrelang gut bewirtschaftet, der hat die Architektur sich überlegt und jetzt kommt da irgendeine neue Technologie ins Haus. So. Der versteht vielleicht erstmal selbst nicht, wie ihm geschieht. Und muss das sein? Wollen die das wirklich? Weiß ich nicht. Macht vielleicht keinen Sinn. Die sollen mir erstmal beweisen, dass das geht. Das geht. zeig doch mal. Kann ich mir nicht vorstellen. So, das geht dann, ich glaube, da redet man auch davon, es gibt da bei Change dieses Vier-Räume-Modell. Das geht da in diesen Raum, da sagt man auch, das ist der Raum der Ablehnung. Und das merkt man in Projekten ganz schnell. Da hat man oft jemanden dabei, der hat auf dem alten Stack gut gearbeitet und man weiß nicht so recht, was da los ist, aber man hat Widerstand. So. Und das ist jetzt was, das kann einem im Kleinen passieren, mit wenig Leuten. Und wenn ich jetzt dieses Projekt größer mache und diesen Trichter größer mache, habe ich ja immer mehr Menschen dabei. Dann habe ich diese Widerstände nicht nur im eigenen Entwicklungsteam, dann habe ich die Widerstände auch beim Kunden. Also warum ist der Excel-Report nicht mehr so, wie er vorher war? Warum muss ich mich denn jetzt in einer anderen URL anmelden an dem System? Warum funktioniert das nicht mehr? Und ich habe dann überall Widerstände letztendlich und ich muss diese Widerstände alle managen. Und ich muss gleichzeitig, zumindest wenn das intern jemand ist, aber auch wenn das fachlich jemand ist, muss ich gucken, dass genau diese Leute mir den Input liefern. Und das ist vom Handling kann das extrem schwierig sein, da genau herauszukitzeln, was ich denn eigentlich machen muss. Und das Blöde an der Sache ist, manchmal brauche ich diese Leute, weil ich ja sonst gar nicht verstehe, ob das, was ich mir neu ausdenke, in die richtige Richtung geht. Mhm. Und da wir eben schon gesagt haben, wir können nicht immer 1:1 migrieren. Das geht einfach nicht. Ich habe neue Regularien, neue Regeln, die ich einfach einhalten muss. Bin ich gezwungen, ein Stück in Redesign zu gehen. Und dieses Redesign, das ist dann etwas, was man durchaus irgendwo kritisch bewerten sollte und man sich fragen muss, mache ich das gerade richtig? Ich bin mir selbst nicht so sicher. Und dann kommt vielleicht jemand um die Ecke, der es eigentlich wüsste, der aber gerade so ein bisschen abwehrend in seiner Haltung ist und liefert gerade jetzt den Input nicht. Das heißt, diese Menschen schnell abzuholen, das ist eklatant wichtig für den Projekterfolg.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, den du da gerade ansprichst. Relativ häufig werden die Leute ja abgewertet oder sie fühlen sich abgewertet, ne? Weil genau das, was du gesagt hast, ne? Das Alte ist schlecht, das, was du da jetzt die letzten Jahre gemacht hast, ist nicht mehr gut genug und es ist ja extrem wichtig, die Experten für die neuen Technologien und die Leute mit dem Wissen zusammenzubringen und da eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und da ist halt Wertschätzung für das Alte, glaube ich, auch ein Hebel, den man nicht unterschätzen darf.
Ja, Wertschätzung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, wie kriegt man solche Leute in ein Projekt rein. Und man sollte aus meiner Sicht auch dafür sorgen, dass man gerade solches Personal aktiv reinholt. Das ist schon mal so, dass diese Menschen dann nicht dabei sind. Sie bleiben dann auf dem Legacy-Stack. Teilweise geht es auch gar nicht anders. Also es kommt ein bisschen auf die Organisation an. Wenn ich jetzt relativ viele Entwickler hatte, vielleicht muss noch ein Teil der Organisation das Alte am Leben halten. Währenddessen migrieren die neuen Menschen oder das neue Team auf dem neuen Stack. Dann kann das auch passieren. Und das geht nicht immer, dass man alle mitnimmt. Das ist aber auch was man sehr, ich sag mal, gut managen muss. Also da kann auch Folgendes passieren, dass man sagt, die migrieren, die arbeiten mit dem fancy Zeug und rechts daneben in dem Team, die arbeiten auf dem Legacy-Stack, würden aber auch gerne schon mit dem neuen heißen Scheiß arbeiten, dürfen aber noch nicht. Und umgekehrt kann es passieren, dass man keine Kommunikation hat von dem Team, was neu macht, zu denen, die noch auf dem alten arbeiten. Und dann stellt man später fest, dass dann erst die Widerstände auftauchen, wenn man eigentlich schon fertig ist. Und dass es da nicht angenommen werden. Also das sind alles Fehler eigentlich im Zwischenmenschlichen, muss man sagen.
Ich finde es ja spannend. Wir reden immer über Migrationsprojekte. So. Und wer hier diesen Podcast ab und zu mal folgt, weiß, ich bin ja kein großer Freund von Projekten. Einfach aus dem Grund, dass ja es sich immer so anhört, als wäre die Zeit so abgeschlossen, ich mache ein Projekt und danach bin ich fertig. Man sieht dann die Leute, die müssen wir jetzt einmalig mitnehmen und danach geht's. So, es ist ja immer dieselbe Rhetorik. Ich glaube halt, dass die Technik oder technologische Fortschritt uns dazu zwingt, nicht mehr Leute einzustellen, die wir auf ein Tool einstellen, sondern Leute, die wir auf Datenkompetenz einstellen, die dann mit den Werkzeugen das können. Mein Vergleich ist immer, ich habe einen Führerschein und kann verschiedene Autos fahren. So, dass es dann wieder Rennfahrer gibt und so braucht man sich drüber unterhalten. Aber dass wir halt so eine Kompetenz aufbauen und gerade beim Thema Migration finde ich immer so, es wird noch immer in diesen alten Mustern gedacht. Weil eigentlich muss ich mich ja, wenn meine Anforderungen in meinem Business sich ändern, ich muss schneller sein, Datenbanken müssen schneller sein, effektiver, größer, AI kommt dazu, ich muss mehr Daten. Also erinnert euch, früher hat man immer von Big Data geredet, ja, jetzt ist es da, jetzt müssen wir das alle mal tun. Also es ist State of the Art, es ist Commodity geworden. Und darauf will ich so ein bisschen nochmal eure Sicht hören. Was denkt ihr? Ich bin ziemlich radikal, ich bin ja hardcore gegen diese Projektdenke, sondern ich bin ja eher so prozessuale Flussdenke und dass man Berater eher als Coaches long-term immer dann holt, wenn man sie braucht und nicht, jetzt haben wir das Projekt fertig und wir machen eine Projekt-Deadline, sondern der Volker kommt immer wieder, wann ich ihn brauche und der nimmt das Wissen überall bei allen möglichen Kunden mit und ist immer State of the Art, mein Idealbild der Beratung. Wie seht ihr das?
Also es ist ein sehr schönes Bild, kann nicht jeder Berater leisten, muss man halt auch dazu sagen, ne, weil sich die Welt sehr stark weiterdreht. Ich bin da auch für, ich bin auch Fraktion, kennst du eins, kennst du alle und du musst halt am Puls der Zeit bleiben. Das beste Beispiel ist, ich komme eigentlich aus der On-Prem-Welt, ich bin eine Datenschubse, man hat mich damals Mäuseschubser genannt, ne, tatsächlich Mäuseschubser, weil ich nicht programmieren wollte. Jetzt muss ich PySpark entwickeln. Ne? Es geht nicht anders. Es ist nicht schön. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile Hilfsmittel. Die nutze ich auch sehr exzessiv. Aber wir müssen als Berater uns halt auch weiterentwickeln. Ne? Das ist klar. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir dann die Architektur im Blick haben, dass wir so die Fallstricke im Blick haben. Ne? Ich weiß nicht, Volker, wie du das siehst, aber dass man so dieses große Ganze irgendwo im Blick behält. Und man muss jetzt nicht Experte der Technologie sein, um gut beraten zu können, aber man muss zumindest schon mal irgendwie die Leitplanken kennen und die Fallstricke.
Ja, du sagst was ganz Richtiges und gleichzeitig was ganz Schwieriges, nämlich Leitplanken und Fallstricke. Also ich glaube tatsächlich, dass du heutzutage aufgeschlossen sein musst in alle möglichen Richtungen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wenn es darum geht, ordentlich zu beraten und ordentlich zu erklären, was muss denn da getan werden, dass da doch schon ganz schön tiefgehendes Know-how genau in diesem Bereich vorliegen muss, genau auf dem Tooling, was jetzt da eingesetzt wird. Und da ist es tatsächlich so, dass ich glaube, da individuelle Experten doch die Besten sind, Leute, die es einfach schon mal gemacht haben, dann Leute von der anderen Seite, die einen sehr umfassenden Blick haben, die nach rechts und links gucken, sehr gutes Datenverständnis, wie ihr das eben sagtet, haben, die das einfach abklopfen können. Die sagen können, ich habe hier den Use Case, wie würde ich denn das mit der Technologie überhaupt nutzen? Wir haben hier in der Vergangenheit das haben wir so gerade so hinbekommen. Das war richtig schwierig. Wie würden wir das denn jetzt umsetzen? Könnt ihr euch das mal an? Kannst du mir da mal sagen, beratend helfen, wie mache ich denn das jetzt überhaupt? So, also diese Fälle zu identifizieren, was ist denn jetzt wirklich schwierig gewesen? Was könnte schwierig sein? Das ist in der ersten Linie etwas, was vielleicht von diesen Menschen, die das sehr umfassend sich angucken, kommen muss. Ich brauche dann aber gleichzeitig irgendwie doch jemanden, der speziell, ich sag mal, auf der Technologie ausgebildet ist. Ich weiß nicht, Janine, wie das bei dir ist im Databricks-Umfeld gerade, aber ihr solltet da eigentlich auch ein paar Databricks-Experten haben, die quasi ein Stück weit die Vorturner sind, die sich eingehender mit der Technologie beschäftigt haben und die dann dafür vielleicht an anderen Stellen nicht so tief drin sind. Also ich glaube, auf der anderen Seite, wir haben heutzutage so viel Technologie, die sich so rasant entwickelt, man kann nicht überall drin sein. Alleine wenn ich mir eine Datenbank wie Snowflake, Databricks, das sind so große Welten geworden, das ist schwer, das alles zu beherrschen.
Also ich glaube, wichtig ist da echt diese gute Mischung, ne? Wie du sagtest, aus den Experten der Architektur und aus den Experten der Technologie, die ich einsetzen möchte und aus den Experten des Fachwissens und der Daten, ne? Dass man das halt gut zusammen mischt und dass man da aus Infrastrukturseite quasi ein Enablement schafft und das Wissen gut transportieren kann, ne? Um die anderen mitzunehmen. Das ist, denke ich mal, so das A und O.
Genau. Ansonsten sehe ich es aber auch so, man ist tatsächlich in solchen Projekten, wenn man sich als derjenige sieht, der die Technologie jetzt am weitesten beherrscht, ist man tatsächlich ein Stück weit ganz klar der Coach. Sollte dann immerhin immer und wieder unterstützen. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, Andreas, dir zu folgen in Sachen, das ist doch eigentlich kein Projekt am Ende. Also gerade wir als Berater, wir werden für einen gewissen Zeitraum eingesetzt und dann sollte es ja auch irgendwo fertig sein. Und generell, dass das weitergearbeitet wird auf diesem Datenstack, dass dieses ganze analytische System, dass das kein Projekt ist, sondern was kontinuierlich wächst und gedeiht, das sehe ich absolut. Aber man sollte sich am Anfang einer Migration schon überlegen, Migration ist erfolgreich, wenn das und das im neuen System läuft, wenn ich das und das abschalten kann. Also Thema, ich habe ein Transformationstool, ich will die Lizenz zum Mitte des Jahres irgendwie nicht mehr bezahlen, dann ist das ein ganz klarer Auftrag mit einer ganz klaren Deadline und dann muss das laufen. Danach kann natürlich noch mehr folgen.
Das ist ja easy. Genau. Du sagst es ja, danach kann ja mehr folgen. Das heißt, vor der Migration ist nach der Migration ist vor der Migration. Ne? Also genau darauf will ich hinaus, dass man sagt, ey, ich muss eigentlich für ständiges State of the Art immer Leute in der Hinterhand haben, die mich damit beraten, was Opitz ja auch tut und sagt, hey, soll ich das machen? Ja, nein. Auch ein Nein könnte es ja sein, was gegen ein Projekt spricht. Ein zu sein, ey, bleib erst noch mal ein Jahr drauf. Wir haben hier noch andere Themen, die wir erstmal lösen müssen, bevor wir das jetzt angehen. Das meine ich mit dem, ich muss ja nicht sagen, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, sondern dieses Allumfassende. Und ich war auch ein bisschen bei einem anderen Thema als ihr, sondern ich habe es aus der Sicht der Mitarbeiter gesehen. Wenn ich jetzt lauter Spezialisten einstelle, die mir jetzt Databricks machen und morgen mache ich wieder was anderes, dann hätte ich das lieber mit Beratern zusammen gemacht, sage ich euch ehrlich, bevor ich in Deutschland tausende von Leuten eingestellt habe, die Databricks machen. Daher war meine Frage eher, dass ich halt da Leute einstelle vielleicht, die sehr flexibel mit Daten umgehen und sich dann die Hilfe von den Tool-Experten, von den Beratern eher holen, wo ich sage, da habe ich dann jemanden, der ist ganz tief drin. Beispiel, ich will ja vielleicht auch gerne in die BMW-Werkstatt fahren, der kann das dann mit dem BMW runter, aber fahren kann ich noch selbst. In dem Bild würde ich so ein bisschen bleiben, aber wie das Tool oder das Auto halt genau funktioniert, da würde ich mir dann, glaube ich, immer wieder Leute holen, an den Punkten, wo ich sie brauche, wo ich das mit denen mache und wie du so schön sagtest, Volker, die das vielleicht im Zweifel schon mal gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass du Leute anstellen musst bei dir, wenn du den Toolstack änderst, weil dann hast du immer nur Verhinderer, weil die wollen ja immer auf das, was sie gelernt haben. Also das ist es, also ich habe das hier schon tausendmal gehabt, ne, dass Leute, die jetzt neu irgendwo angefangen haben und in so einem Workshop sind, ne, immer erzählen, wie in der alten Firma, wie geil die Welt da war und wie super alles war. Jetzt bin ich so viel rumgekommen im Leben, dass ich tatsächlich den Kunden hatte und den anderen und wusste, es stimmt überhaupt nicht. Aber es ist ja immer dieser Effekt, wenn man das persönlich hat. Kleine Anekdote, der Kai ist jetzt nach Jahren Windows-Nutzung auf Apple umgestiegen. Und der ist auch noch nicht so alt, der ist noch unter 40. Der bricht hier völlig zusammen. Also, wenn ihr das hört, ne, es ist gar nicht so leicht. Man sagt das immer so, Gewohnheiten zu ändern, sitzt sehr, sehr schwer. Ich nehme mit, Migration ist machbar. Ich nehme mit, Migration muss man gut durchdenken. Das Wichtige ist auch, Migration muss man definieren. Also man muss sich definitiv nochmal überlegen, was will ich eigentlich migrieren, zu welcher Zeit, mit wem und so weiter. Migration kann oft heißen Widerstand. Und Migration ist eng verwoben mit dem, was Janine ja auch viel macht, Data Culture am Ende des Tages.